Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich, ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Mein Name ist Lucia Sutter-Rehmann. Ich bin Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät in Basel. Ulrike, im Vorgespräch hast du doch gesagt, heute müssen wir die Kreuzigung Jesu genau anschauen. Mhm. Was möchtest du denn da genau anschauen?
Ja, also mich fasziniert das so und das interessiert mich auch nochmal darüber nachzudenken, über die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Da heißt es ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diese Worte werden ja immer als so eine ganz tiefe Gottverlassenheit verstanden. Jesus ist alleingelassen, von Gott verlassen, total einsam. Und diese Lesart, die zieht sich ja durch unsere Theologie und auch durch die säkulare Literatur. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da was ganz Entscheidendes nicht sehen und auch überlesen. Und deshalb möchte ich über diese Worte nochmal reden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Okay, das ist ein ganz spezieller Moment in dieser Kreuzigungsszene. Den nehmen wir jetzt dann mal unter die Lupe.
Genau.
Beginnen wir zuvorderst bei der Sprache. Diese Worte, mein Gott, die sind ja aramäisch. Also das ist die Muttersprache Jesu und sie sind so überliefert, also im griechischen Text des Neuen Testaments steht Eloi, Eloi, lama sabachthani, das ist die aramäische Version. Allein schon das oder das auch zu wissen, das ist irgendwie sehr berührend. Wir sind da wie ganz, ganz nahe an diesem Kreuz, wenn wir Jesu in seiner Muttersprache reden hören.
Ja, ganz sicherlich. Die ersten Lesenden, die konnten ja Aramäisch lesen und sprechen und die haben gehört, hier betet ein jüdischer Mensch in großer Not. Also ein jüdischer Mensch wird von römischen Soldaten aufgeheißt des römischen Stadtrats hingerichtet. Und dieser jüdische Mensch betet auf Aramäisch. Das heißt, er verbindet sich noch einmal ganz intensiv mit seiner Tradition, mit seinem Volk, mit seinem Glauben. Und die Muttersprache schafft eine große Verbundenheit. Und das war ja in einer Zeit, wo so viele Menschen gerade durch den Krieg vertrieben waren und die Römer im Land waren.
Und die Römer, die verstanden ja gar kein Aramäisch. Mhm. Also das merken wir auch, wenn wir diese Szene im Matthäusevangelium anschauen, da wird das ganz deutlich gemacht. Das sind die römischen Soldaten, die beim Kreuz wachen müssen. Und die verstanden nicht, was Jesus gerufen hatte. Sie hörten Eli, Eli und meinten, ah, er ruft dem Elias. Mhm. Ich lese diese zwei, drei Verse ganz kurz vor aus dem Matthäus 28. Gerne. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige der dort Anwesenden das hörten, sagten sie, der ruft Elia. Und jemand von ihnen lief sofort heran und nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Schilfrohr und gab ihm zu trinken. Die anderen sagten, lasst sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber rief noch einmal mit lauter Stimme und gab den Lebensgeist auf. Mhm. Also da, diese berührende Szene und die Soldaten verpassen total die Bedeutung seiner Worte, dass sie das Aramäische nicht beherrschen. Sie merken nicht, dass es hier um ein Psalmgebet gehen könnte.
Ja, ganz klar. Die Soldaten, die waren ja Römer, ne? Wie sollen die das verstanden haben? Erstens mal haben sie überhaupt nicht aramäisch gekonnt und zweitens mal einen jüdischen Psalm haben die sicher auch nicht gekannt. Mhm, Und weißt du, mir selber ist das auch früher nicht bewusst gewesen, dass diese Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen, in Psalm 22 stehen. Und die Römer oder für uns Christen, die es teilweise nicht wissen und jetzt auch erst für sich wieder neu entdecken, ist das eine neue Erkenntnis. Aber für die damaligen jüdischen Menschen, die Aramäisch sprachen und die in dieser Psalmwelt ja gelebt haben, die haben das sofort gehört. Hier betet Jesus einen Psalm.
Dieser Psalm lebte in der Alltagsfrömmigkeit, also in der Muttersprache der damaligen Menschen, nicht nur im alten hebräischen Text, sondern der lebte gesprochen. Mhm.
Ja, und diese innige Verbundenheit und diese Verwurzelung in der jüdischen Frömmigkeit, das konnten die römischen Ohren nicht hören. Mhm. Ja, man sieht das ja an der Szene, die du gerade vorgelesen hast, ne? Soldaten haben diesen Sterbenden verunglimpft, sie haben ihn verspottet. Aber weißt du, je länger ich darüber nachdenke, da frage ich mich, ob dieser Schrei Jesu nicht ganz bewusst auch in der aramäischen Sprache überliefert worden ist. Damit eben die römischen Ohren nicht das hören, was die aramäischkundigen Ohren hören konnten. Ja? Also die römischen Soldaten haben nicht gehört, dass hier Jesus, der Sterbende, dass der betet. Mhm. Bis zum letzten Atemzug, getragen von einem Psalmvers.
Ja, das heißt ja eigentlich, dass Jesus gar nicht so gottverlassen sich gefühlt hat, sondern dass er vom Psalmvers auch getragen wurde. Also ja. In diesem Psalm irgendwie geborgen war, trotz allem. Und das denke ich, das ist schon eine ganz andere Perspektive, die wir da erahnen. Das ist nicht eben die römische Perspektive, hört einfach, ach, ihr ruft Elia, haha, der kommt jetzt wohl nicht und holt ihn runter. Aber die jüdische Perspektive war, da ist einer von uns, der betet unseren Psalm. In diesem schrecklichen Moment hält er an diesem Psalm fest.
Und das ist wirklich eine ganz andere Perspektive, die wir da reinholen. Mitten in der größten Not betet der Sterbende einen Psalm. Und wenn wir diesen Psalm bis ans Ende lesen, dann erzählt der Psalm davon, dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzen wird. Dass am Ende Gott alles gut machen wird, wieder ins Licht führen wird. Also der Psalm endet mit der Aussicht, dass die Gerechtigkeit Gottes sich durchsetzen wird.
Also gut, verlassen wir jetzt diesen einen Vers des Psalms und schauen den Ganzen ein bisschen an, respektive die Theologie dieses Psalms, die bewegt sich ja von der Gottverlassenheit zu dieser Gerechtigkeit hin. Und das geschieht durch verschiedene Bilder, die im Psalm genannt werden. Ja, die Verse, die enthalten ganz verschiedene farbige Motive. Und ich glaube, diese Motive finden wir auch in der Kreuzigungsszene. Mhm. Ich glaube sogar, wir können sagen, die Evangelien leihen sich Worte aus dem Psalm, um etwas zu erzählen und darzustellen, was eigentlich jenseits von Sprache war. Viel zu grausam. Also die ganze Kreuzigungsszene, die wir kennen, vorhin ein bisschen davon gehört haben mit den Soldaten, die wird anhand dieser Bilder des Psalms erzählt. Und zwar in allen vier Kreuzigungsberichten.
Aber weißt du, Lucia, ich glaube, wir sollten da mal ein paar Beispiele machen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch besser vorstellen können, wie wir das jetzt meinen. Ich meine, der Psalm ist so lang, wir können ihn nicht ganz lesen, aber ein paar Beispiele sollten wir schon einfügen, damit man das also besser vorstellen kann. Ne?
Ein ganz sprechendes Beispiel ist dieses Verspotten Jesu. Mhm. Das kennen wir aus der Kreuzigungsszene. Also die Soldaten, die verspotten ihn und auch bis zum Schluss verspotten sie ihn. Und dann kommen auch noch Passanten vor, die vorübergehen und den Kopf über ihn schütteln. Und das ist genau Psalm 22, Vers 7 und 8. Ich lese diese zwei Verse. Ich aber, ein Wurm bin ich und kein Mensch. Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf.
Dann möchte ich noch hinzufügen, dieses Detail mit den Kleidern. Die Evangelien erzählen ja, dass die Soldaten die Kleidung Jesu durch ein Los aufteilen. Und dann fragt man sich, warum erwähnen jetzt alle vier Evangelien dieses Los ausdrücklich? Aber dann, wenn wir jetzt den Psalm 22 weiterlesen, dann sehen wir, dass dieses Losen um die Kleidung ein wörtliches Zitat ist. Also im Psalm 22, 19 heißt es, ich zitiere das jetzt, sie teilen meine Kleider unter sich, über mein Gewand werfen sie das Los.
Mhm. Nur schon diese zwei Beispiele zeigen ja, dass es längst nicht nur um das eine Zitat, mein Gott, geht, sondern um die literarische Tiefenstruktur, an der entlang die düstere Szene geschildert wird. Also Psalm 22 hilft, eine so qualvolle Szene zu beschreiben. Eine Szene, eben die, wo soll man da anfangen, wo soll man aufhören? Das ist einfach jenseits von Worten.
Ja, und das ist auch ja interessant zu sehen, dass es in dieser Zeit im ersten Jahrhundert gar keine Darstellungen von Kreuzigungen gab.
Mhm, ja, genau, ja.
Und da wurde auch nicht von erzählt, wie das ist. Die Kreuzigungen galten als so grausam, ja, dass man von diesem qualvollen Sterben also gar nichts erzählt hat. Man sagt, es war Kreuzigung, aber dann war auch fertig.
Mhm.
Und das heißt, dass diese Menschen, die Evangelien geschrieben haben, sich wirklich diesen Psalm 22 auch als Sprachhilfe genommen haben. Ne?
Mhm. Also wie du das jetzt sagst, Darstellungen vom gekreuzigten Christus oder Jesus, die findet man in der Kunstgeschichte erst ab dem 5. Jahrhundert. Also so lange wussten die Leute nicht, wie sie das malen oder gestalten sollten, wollten es nicht gestalten. Hm. Das muss man sich mal vorstellen im 5. Jahrhundert. Die älteste mir bekannte Darstellung eines gekreuzigten Jesus ist diejenige auf der Holzpforte der Basilika Santa Sabina in Rom. Und die stammt aus dem Jahr 432. Und auch da ist die Scheu noch zu sehen, einen Gekreuzigten abzubilden. Jesus ist nämlich mit Wundmalen dargestellt und mit ausgebreiteten Armen, als ob er im Kreuz hängen würde. Mhm. Aber ein Kreuz ist nicht da.
Mhm. Ja, und das können wir uns ja heute fast gar nicht mehr vorstellen. Wir haben ja überall den Gekreuzigten, den Korpus, fast in jeder Kirche, dass das mal nicht üblich war, ja.
Mhm.
Und das finde ich auch eben so spannend, dass diese Darstellungen erst in dem Moment anfangen, als es die Kreuzigung als Strafe nicht mehr gab. Aber natürlich in der Zeit, als die Evangelien geschrieben wurden. Zur Zeit Jesu, zur Zeit des jüdisch-römischen Krieges, da wurde ständig gekreuzigt. Alle Menschen damals haben Kreuze gesehen, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie grausam. In jeder größeren römischen Arena war das ein Massenspektakel, Kreuzigungen darzustellen. Ganz viele Menschen wurden gekreuzigt und jeder konnte beim Sterben zugucken. Und der römische Feldherr Varus hat zum Beispiel nach einem Aufstand, überleg dir mal, 2000 Gefangene auf Golgatha kreuzigen lassen. Also an dem Ort, wo auch Jesus gestorben ist. Und als Jerusalem belagert wurde, da haben die Tausende von Menschen um Jerusalem herum gekreuzigt, um die Bewohner der Stadt zum Aufgeben zu zwingen. Also, wenn wir meinen, Jesus sei der Einzige, der am Kreuz gestorben ist, das ist es leider, leider nicht. Und ich denke, so wie Jesus am Kreuz gestorben ist, so sind ganz viele Menschen am Kreuz gestorben, versklavte Menschen, jüdische Menschen. Und dann stelle ich mir auch vor, dass die Menschen, die die Evangelien geschrieben haben, ja so kurz nach dem Krieg, die haben auch Kreuzigungen gesehen. Und vielleicht auch Kreuzigungen von Menschen, die sie selber gekannt haben, vielleicht sogar Angehörige. Also das Erleben von Kreuzigungen war denen sehr nah.
Ich finde das ganz, ganz wichtig, was du da sagst, Ulrike. Und bis heute kennen wir keine Darstellung von Massenkreuzigungen. Aber im ersten Jahrhundert haben sehr viele solche Kreuzigungen gesehen. Die Rede vom Gekreuzigten auf Golgatha, die geschieht auf dem Hintergrund von solchen Massenkreuzigungen. Wir können also sagen, wenn die Evangelien von dem einen reden, der gekreuzigt wurde, dann repräsentiert dieser eine das Leid der ganzen geschundenen Bevölkerung dieser Zeit. Ja. Ulrike, lass uns jetzt ein paar Verse dieses Psalms lesen, lesen. Ich finde, seine Bilder sind einfach so eindrücklich. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sie lese. Auch spannt dieser Psalm einen Bogen auf, wie du schon gesagt hast, und dass wir den so ein bisschen spüren. Da ist ja längst nicht nur diese Gottverlassenheit, da ist viel, viel mehr drin.
Aber gerne. Also, wie der Psalm beginnt mit diesem Schrei der Verlassenheit und dann geht es weiter. Und ich lese. Mein Gott, ich rufe bei Tag. Du antwortest nicht. Bei Nacht, es gibt keine Ruhe für mich. Doch du bist heilig, wohnst in den Lobliedern Israels. Auf dich vertrauten unsere Mütter, unsere Väter. Sie vertrauten und du ließest sie entrinnen. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden.
Also ich finde den Vers von den Lobliedern einfach so schön. Also Gott, du wohnst in den Lobliedern Israels. Also wenn jemand fragt, ja, wo wohnt denn Gott? Dann kann man mit diesem Vers sagen, Gott wohnt in den Lobliedern von Menschen, die an ihm festhalten, die seine Taten nicht vergessen, sondern weitererzählen. Das finde ich so eine schöne Vorstellung.
Ja, es gefällt mir auch total gut, ne? Und obwohl der Psalm mit dieser Gottverlassenheit beginnt, ist doch diese Gewissheit, dass Gott in den Lobliedern wohnt, dass sich die Gerechtigkeit Gottes doch eines Tages durchsetzen wird, gegen die Übermacht der Feinde und gegen die Gewalt der Herrschenden. Und dann möchte ich noch ein Stück lesen, was mir auch so gut gefällt, die Verse 28 und 29, wo das helle Ende oder das Licht durchkommt. Ich lese. Es werden gedenken und sich zur Lebendigen wenden alle Enden der Erde. Es werden sich vor dir niederwerfen alle Sippen der Völker. Der Lebendigen gehört das Königreich, sie herrscht über die Völker. Also, wer so den Psalm durchbetet, der betet sich von der Gottesferne hindurch bis zu der Gewissheit, dass Gott König sein wird.
Und dann doch die letzten zwei Verse, die weisen noch weiter in die Zukunft hinein. Also da steht, die Nachkommen werden ihm dienen. Erzählt wird von ihm, der über uns herrscht, den Generationen. Sie werden kommen, seine Gerechtigkeit kundzutun dem Volk, das erst geboren wird. Ja, sie hat es getan.
Ist das nicht ein großartiges und helles Ende? Die betende Person ist so verzweifelt, aber sie hört nicht auf zu beten. Sie lässt den Faden einfach nicht los. Und sie erinnert sich auch an die Krisen, was ja alles gewesen ist, die vergangenen Generationen, an die ganzen Katastrophen, aber auch an die Wege, die aus diesen Katastrophen wieder hinausgeführt haben. Und ganz zum Schluss kommt diese Vision des weltumspannenden Friedens. Und dieser Psalm wird benutzt, um die Kreuzigung zu erzählen, um die Kreuzigung darzustellen. Und ich denke jetzt nochmal ganz anders darüber nach, wenn ich diesen Psalm von vorne bis hinten durchbete.
Also ich finde das großartig. Mit diesem Zitat von Jesus wird nicht nur die Gottverlassenheit ausgedrückt, sondern auch das Festhalten der anderen, helleren Zukunft, die kommen wird.
Durchbeten, schreien, aber nicht loslassen, bis eine Antwort Gottes zu erahnen ist und bis die Klarheit der Gerechtigkeit aufleuchtet. Und damit stellt dieser Psalm die Kreuzigung doch in ein ganz anderes Licht. Da bahnt sich doch schon was an. Ich könnte auch sagen, es ist ein spiritueller Weg vom Dunkeln ins Licht.
Ulrike, wir könnten jetzt auch noch auf die Überschrift zu sprechen kommen.
Überschrift?
Psalmen wurden ja immer gesungen in einem Wechselgesang der Liturgie oder auch alleine nach bestimmten Rhythmen und bestimmten Melodien. Und diese Angabe, die steht zu oberst im Psalm, Vers 1. Und das ist quasi die Überschrift. Da steht, unser Psalm soll nach der Melodie Hinde in der Morgenröte klingen.
Hinde in der Morgenröte? Was ist denn eine Hindin?
Ja, da musste ich auch zuerst nachschlagen, das wusste ich nicht. Hindin, das ist der weibliche Hirsch. Oder eben die Hirschkuh. Du kennst doch den Vers, auch aus dem Psalm, wie ein Hirsch nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Nur, es steht eben auch da nicht Hirsch, sondern Hindin, also weiblicher Hirsch.
Die Hindin der Morgenröte. Das klingt ja schön, also Morgenröte, das gefällt mir allein schon das Wort.
Ja, überleg mal, dieser Psalm, der so in der Finsternis beginnt und dann zum Licht kommt, zu dieser Gerechtigkeit, die aufscheint, also von Dunkelheit ins Licht, das wird mit der weiblichen Figur einer Hindin assoziiert. Das ist kein beliebiger Zufall. Darüber haben die Rabbinen viel nachgedacht, warum das ein weibliches Tier sein soll. Und wir haben ja in der Kreuzigungsszene viele Frauen. Die Jüngerinnen, die der Kreuzigung von Ferne zusehen, die Jesus von Anfang an nachgefolgt sind. Und dann die beiden, die Magdalenerin und Maria, die Mutter des Josef, die als einzige sehen, wie der Tote in die Gruft gelegt wird. Also die Kreuzigung geschieht sozusagen zwischen diesen beiden Frauengruppen, die Kreuzigung wie literarisch einrahmen.
Ja, da machst du mich wirklich auf was Wichtiges aufmerksam. Denn das geht ja noch weiter. Ne? Dann kommt die Frauengruppe wieder unter der Führung der Magdalenerin, die am frühen Morgen sein Grab suchen. Am frühen Morgen? Die Hindin der Morgenröte. Das lese ich auf einmal ganz anders, wenn man das so zusammenstellt. Als das erste Morgenlicht kam, kommen die Jüngeren auf das Gräberfeld und suchen den geliebten Freund und Lehrer. Ja, also du hast recht, es sind weibliche Figuren, die die Kreuzigungsszene einrahmen. Sie sahen zu, sie halten den Faden fest und lassen nicht los. Sie kommen mit dem Morgenlicht.
Und das bringt mich eben zu dieser Psalmüberschrift, ja. Ich denke, Psalmüberschriften sind viel wichtiger, als man meint. Wir denken meistens, die erste Zeile, die kann man weglassen, wir verstehen sie ja eh nicht. Was soll das Hind in der Morgenröte? Aber in den alten rabbinischen Midrashim wird darüber nachgedacht und sie kommen dann darauf, dass es nicht von ungefähr ist, dass hier eine Hindin genannt wird. So kommt es, dass Psalm 22 in der jüdischen Tradition Königin Esther in den Mund gelegt wird.
Königin Esther, die aus dem Esther-Buch?
Ja, in diesem Buch, da wird ja erzählt, dass der König ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung plant. Und die jüdischen Menschen im ganzen Reich sollen getötet werden. Seine Frau Esther ist darüber hell entsetzt. Sie ist selbst Jüdin. Wenn jemand den König von seinen Plänen jetzt noch abbringen kann, dann ist doch sie das. Darum muss sie zum König und ihn auf seine Pläne ansprechen.
Aber Lucia, was hat denn jetzt der Psalm 22 damit zu tun? Wird der Psalm 22 im Esterbuch zitiert?
Nein, in Esther 4,16 wird erzählt, wie Esther voller Angst und auch Mut sagt, ich werde zum König gehen, was gegen das Gesetz verstößt, und gehe ich zugrunde, dann gehe ich zugrunde.
Ja, das war ganz schön mutig.
Also die Rabbinen legen Esther in diese Situation unseren Psalm in den Mund. Sie soll ihn gebetet haben auf ihrem langen Weg durch die Gänge des Palastes. Die Leute im Palast, die sie sahen, die sahen, was sie macht und wie sie da den Weg geht, die glaubten nicht, dass das jetzt gut herauskommt. Sie fürchteten sich für sich selbst, aber auch für Esther. Und sie halfen Esther nicht, sondern sie dachten schon darüber nach, wie sie die schöne Kleidung Esthers unter sich aufteilen konnten. Und da zitiere ich jetzt aus dem Midrash, der Tehillim. Und alle sagten, ich nehme Esthers Kleidung. Und diese hier sagt, ich nehme ihren Schmuck. Und ein anderer sagt, ich werde ihre Ohrringe nehmen. Und ein weiterer sagt, ich werde das königliche Gewand nehmen. Wie es heißt, sie teilen meine Kleider unter sich auf. Auch hier, ja, wird Psalm 22, dieses Kleideraufteilung durch Los, verwendet. Also wie bei der Kreuzigungsszene.
Und weißt du, je länger ich darüber nachdenke, habe ich den Eindruck, dass dieser Psalm 22 wie so eine große verbindende Kraftquelle wirkt. Ein Psalm, der immer wieder neu aufgerufen wird und neu aktualisiert wird, wenn das jüdische Volk existenziell bedroht wird. Weißt du, das finde ich nämlich auch sehr spannend, das fällt mir gerade noch ein. Dieser Psalm 22, der wurde auch im Zweiten Weltkrieg im Warschauer Ghetto gesungen. Da gab es eine junge, begabte Sängerin, die hieß Miriam Eisenstadt. Und die hatte eine so schöne Stimme, dass man sie die Nachtigall des Warschauer Ghettos genannt hat. Und das ist überliefert, das weiß man, dass sie den Psalm 22 mitten in der tödlichen Verfolgung der jüdischen Menschen durch das Naziregime gesungen hat. Also das rührt mich sehr an.
Ja, das Beten des Psalms 22. Einfach durchbeten. Vom Dunkel ins Licht. Dann wird dieser Psalm zur großen Kraftquelle, glaube ich.
Also Lucia, lass mich das mal zusammenfassen, was wir jetzt alles hier zusammengestellt haben. Also, wir sind jetzt ausgegangen von den letzten Worten Jesu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die sind in Aramäisch überliefert. In der Muttersprache Jesu und der jüdischen Menschen, die im ersten Jahrhundert lebten. Die römischen Soldaten aber, die Kreuzigung ausgeführt haben, verstanden kein Aramäisch. Damit meinten sie, Jesus hätte den Elias gerufen. Doch die jüdischen Menschen haben verstanden, dass er einen Psalmvers rief. Dass er seine Verzweiflung herausschrie, so wie es die betende Person im Psalm 22 tut. Und das ist mir jetzt so auch ganz wichtig geworden, zu sehen, was für eine Bewegung in diesem Psalm stattfand. Der Psalm beginnt in der Gottverlassenheit und führt in eine neue Zukunft. Von der Dunkelheit ins Licht. So wie es die Überschrift ja angekündigt hat. Melodie der Hymne in der Morgenröte. Das ist auch schön. Ja, das habe ich ja immer überlesen, ja?
Ja.
Man hat immer gedacht, es fängt an mit mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nein, darüber steht zu singen in der Melodie der Hymne der Morgenröte.
Ja, das nimmt die vielen Frauen mit, die die Kreuzigungsszene in den Evangelien umrahmen und tragen.
Und es ist wirklich doch sehr eindrücklich, wie dieser Psalm diesem unerträglichen Geschehen, was man kaum erzählen kann, diese ganze Kreuzigungsgeschichte, wie dieser Psalm dieser ganzen Geschichte eine Tiefenstruktur gibt. Die literarische Gestalt, die Möglichkeit, etwas in Worte zu fassen, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist.
Ja, also da leihen sich die Evangelisten Sprache aus der jüdischen Tradition und führen damit die Lesenden vom Dunkeln in den neuen Morgen.
Ja, auf der einen Seite bleibt die bittere Realität für die Menschen bestehen. Jesus ist gestorben. Er wurde getötet. Alles ist zertrümmert worden, was sie je erhofften. Aber wer den Psalm durchbetet, der sagt, ich werfe das Unglück meinem Gott entgegen. Ich höre nicht auf, mit ihm zu reden. Ich lasse den Faden nicht aus der Hand. Denn ein neuer Morgen wird anbrechen. Gott wird kommen und Gerechtigkeit ist am Ende stärker als alle Gewalt.
Mhm. Was mir so gut gefällt, ist der Schluss. Das ist ja auch die große Botschaft durch das Alte und Neue Testament hindurch, dass die Zukunft immer noch offen ist. Es ist noch alles möglich. Die neue Generation muss erst noch geboren werden. Es wird noch kommen.
Naja, das kann ja dann lange dauern, bis die neue Generation geboren wird.
Ja, warten müssen, wenn man das Unrecht sieht oder erlebt, das dauert einem immer zu lange. Aber also ein Detail, das finde ich auch ganz schön, nach unserem Psalm. Da kommt Psalm 23.
Oh ja.
Logisch, ja. Aber das inhaltlich so schön. Also nach dieser schier endlosen Nacht, nach dem eben durchbeten, durchkämpfen bis zum Morgenlicht, dann kommt Psalm 23. Und der beginnt mit: Mir fehlt es an nichts.
Ja, Psalm 23, das ist für viele Menschen, würde ich mal sagen, der Lieblingspsalm. Traditionell kennen wir ihn unter den Überschrift: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Viele Leute können den Psalm sogar heute noch auswendig.
Also in der Übersetzung der Bibelgerechten Sprache klingt dieser Psalmanfang so: Adonai weidet mich, mir fehlt es an nichts. Auf grüner Wiese lässt Gott mich lagern, zu Wassern der Ruhe leitet Gott mich sanft. Gott lässt meine Lebendigkeit zurückkehren.
So schöne Worte. Lässt meine Lebendigkeit zurückkehren. Nachdem die Betenden sich durchgekämpft haben von der tiefsten Verlassenheit zum ersten Morgenlicht. Und es zeigt mir doch, wie wichtig es ist, so die Psalmen ganz zu lesen, nicht nur so einen Satz herauszupflücken und auch nicht nur auf den einen Psalm zu gucken, sondern auch zu schauen, was schließt denn an, was erzählt der nächste Psalm? Und das habe ich auch von Clara Butting gelernt, dass die Psalmen so ganz große Bögen aufspannen. Von der Unterwelt, in die man gestürzt ist. Sie helfen durchzuhalten und durchzubeten, bis man wieder aufsteigen und wieder neu atmen kann.
Das mit diesen Bögen finde ich heute ganz, ganz wichtig. Dass wir nicht nur schlagzeilenartig Instagram-Momente aufnehmen, so quasi auf Golgatha wurde heute Jesus von Nazareth hingerichtet, Punkt. Und dann steht man dann da und weiß nicht, was man jetzt machen soll, wohin mit dem Schmerz, wohin mit der Angst, die aufsteigt, und man fühlt sich ohnmächtig. Nein, der biblische Text besteht aus Bögen, ein Bogen nach dem anderen, und er hat Tiefenstruktur. Er spannt eine Narration auf, die durch das Dunkle hindurchführt. Also ich finde nach wie vor, die biblischen Texte sind einfach so großartig. Es sind spirituelle Teppiche, Kunstwerke. Ich bin so begeistert von der Bibel. Es ist ein Segen, dass es diese Bibel gibt.
Liebe Lucia, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Die Bibel als Kraftquelle, Hoffnungsquelle, ein Segen. Ich danke dir für das Gespräch.
Gern geschehen, Ulrike. Dir auch.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.